Hallo liebe Leute, es ist mir eine Freude, euch hier begrüßen zu dürfen, wieder am Start zu sein. Beim Start dieser Folge Nummer 107 von Tischlein deck dich. Ja, mir geht das Herz auf, in meinem Gemüt ist Sonnenaufgang, wenn ich hier den Aufnahmebutton drücke. Und ich wollte hier nur offenlegen, meine inneren Aufwallungen, ja, muss ich protokollieren, zu Beginn, auch wenn es subjektiv ist, aber eben aus dem Grund der Erklärbarmachung der objektiven Tatsachen, auf die ich dann im folgenden Hauptteil mein Augenmerk richte, ist es also hilfreich, über die subjektiven Vorgegebenheiten Bescheid zu wissen. Und so möchte ich mir ja trotzdem einen intimen Bereich des Privaten aufbewahren, wie ich da gerade dachte, in einer kurzen Reflexionsschleife vorher, als ich noch Wasser geholt habe, da kam mir das in den Sinn. Ich will mich ja nicht öffnen hier wie ein, ja, dass ich wie ein offenes Buch vor euch liege. Und ja, das kommt mir eben in den Sinn wegen der Publikation von Folge 100, die Stand jetzt erst 2 Tage zurückliegt und die schon so gewisse Schau in mir erregt hat und wie ein Epizentrum von einem Erdbeben vielleicht war. So wie es ja auch hier in Baden-Württemberg erst letztens ein Erdbeben gab mit, auf der Skala 4,6 oder sowas. Ganz schön gezittert für einen Moment. Aber ja, such also auch die Welt des Podcasts. Erzitterte und erbebte. Das, ja. Nun möchte ich ja aber darüber hinwegkommen. Und genau deshalb will ich das auch noch offenlegen, was auch mit in meinen gegenwärtigen Bewusstseinszustand mit reinspielt, dass ich mich schon wieder der grünen Rauchlust bemüßigt habe vor Beginn der Aufnahme. Jetzt ist etwa 20 Uhr und draußen donnert es und blitzt und vorher war ich auch noch draußen hier spazieren. Aber da fühle ich mich eben immer so extra legal, außerhalb des Gesetzes, des Körpers, der Gesellschaft. Und das war es ja, was ich in Folge 100 ausdrückte. Die harschen Angriffe auf den Sozialismus haben mir dann auch leid getan, aber dann dachte ich auch, nee, es muss doch sein, auch wenn ich da ungerecht bin, weil ich auch gar nicht so Bescheid weiß über Gesundheitspolitik im Sozialismus, was da wie war. Okay, ich kotze einfach meine Meinung rein, aber darum geht es ja. Bin eben auch schon so kaputt und krank und oder auch nicht, oder ja, einfach auch nur normal für die Zeit, in der ich lebe. Und das ist ja genau die Frage, nämlich mit dem Drogenkonsum, also das ist jetzt so mein Hauptkonsummittel, sag ich mal, die Hauptdroge, das Cannabis. Und wie krank bin ich da? Bin ich da eigentlich nur Durchschnitt, nur normal? Das, so will ich mich rausreden, immer wieder. Was ja vielleicht nicht inkorrekt sein muss. Aber worauf wollte ich nun hinaus? Ja, das würde schon so ein Gefühl von Sicherheit geben, ne? Durchschnitt zu sein, wie ich da vorlasse aus meinem Text, das will man sich doch nicht eingestehen, aber doch, man will sich's eingestehen, dachte ich dann danach. Jeder, vor allem ich, sehe mich so sehr danach, Durchschnitt zu sein, wie kein anderer, glaube ich. Und das nicht aus dem Drang nach Mittelmäßigkeit, sondern einfach nach sozialer Nähe, auch dieses Gefühl, die soziale Herde. Ich bin doch irgendwie auch wie alle anderen, habe auch daran teil. Zum Beispiel mit der Impfung beschrieb ich das, unabhängig jetzt von den polemischen Debatten etc., moralischer Blickwinkel drauf, ist es vertretbar mit der Impfung, die Leute zu zwingen etc. Aber es ist, dachte ich mir, auch ein Teil, man wird Teil des Volkskörpers der gesunden oder der braven Leute eben, wenn man sich das initiiert. Und da breitet sich so eine Wärme aus, die auch durch das Serum bedingt ist, aber vielleicht auch sozialer Natur. So kam es mir damals nur vor, als ich mich da impfen ließ im Impfzentrum. Und ja, dann habe ich auch die biologischen Nebenwirkungen gespürt. Aber wie ist das Verhältnis der biologischen Realität zur sozialen Realität. Immer wieder diese Frage, die mich heimsucht. Aber egal. Und so, ja, wollte ich das nur ausführlich beschreiben, wie sich das anfühlt. Immer wieder auch so ein feindliches Gefühl da draußen, dass ich mich behaupten muss gegen diese feindliche Umwelt, die dieses Genussmittel verdammt und mich dafür in den Knast stecken will. Ja, so ist das Gefühl einfach bei mir aus subjektiver Sicht, auf eine gewisse Zimperlichkeit, klar, Empfindlichkeit, ist mir eben als postmodern Individuum zu eigen, was ja nicht schlimm ist, aber ich versuche, weiß nicht, dagegen anzukämpfen, wie auch immer. Ja, und das ist einfach diese Gesellschaft, zu der ich auch einfach nur dazugehören will. Irgendwie so, ja, ist dieses Gefühl. Und genau, deshalb will ich es normalisieren und dachte auch, heute ist doch normal jetzt, ja, hatte ich halt Lust zu rauchen. Schon früher als sonst, aber egal. Man kann ja immer noch podcasten. Das sollte keinen so großen Unterschied machen. Ich will das ja auch nicht so zelebrieren in dem Sinne, dass ich zum ganz anderen stilisiere und sage, die Podcasts werden dadurch besser. Nein, das sollte schon die Ausnahme bleiben von der Regel. Aber zur Offenlegung hier, auch in Folge 83, war ich etwas angekifft, sagen wir mal, wenn ich mich da korrekt erinnere. Diese Geschichtsfolge nochmals, aber da fühlte ich mich auch schon wieder so schwach gegenüber der feindlichen Gesellschaft. Am 9. Mai war ja dieser Tag, wo ich das aufnahm, in diese Gesellschaft, die den sowjetischen Sieg aus ihrer heutigen Geschichtsbrille verdammt und sagt, die waren doch eigentlich genauso schlimm wie die Nazis. Warum haben sich die Amerikaner nicht einfach mit uns verbündet, mit uns, den Deutschen? Das ist, naja, die Mehrheitsgeschichtslesart, wie ich sie rauslese, aber ja, und das macht mir einfach Angst, da fühle ich diese Gesellschaft, von der ich doch Teil sein will, kann ich eigentlich schon wieder nicht. Und diese feindliche Umwelt, ja, habe ich da auch wieder gefühlt. Und deshalb war ich an diesem Tag auch draußen, glaube ich, und habe schon geraucht, auch schon etwas früher als sonst. Und dann ist mir diese Idee gekommen zum Podcast. Aber wie auch immer, das ist hier die Vorrede, die ich anführen wollte, um jetzt diesen Song zu spielen, den ich schon damals in Folge 100 ankündigte. Ja, Kiffen ist normal, Kiffen ist, ja, ist kein Mord. So, das spielen wir jetzt und viel Spaß damit, mit diesem Song, mit Richter Müller und wem auch immer noch. Ja.
Kiffen ist nicht kriminell. Kiffen ist normal. Und nicht jeder will saufen. Entkriminalisierung ist angesagt.
Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung ist klar.
Kiffen ist nicht kriminell. Kiffen ist normal.
Kiffen tut nicht weh, ein Kiffen ist kein Mord. Wir wollen
Entkriminalisierung sofort.
Ich seh mich schon mit Pflanzen in meinem Garten. Ich will nicht mehr
warten.
Also macht es legal und zwar jetzt gleich, was ihr da abzieht.
Es ist eine Frechheit.
Der Staat verfolgt mich, ja, ich bin ein Staatsfeind. Das darf nicht wahr sein, gebt endlich das Hand frei. Häng an der Wand und es trifft mich an Dartpfeil. Und ein Kommissar steckt seinen Finger in mein Arsch rein. Welcome to the dark side, sie ficken deine Freiheit. Sie nehmen dir deine Lappen weg und trinken ihren Weißwein. Sie gehen zu ihrem Drogendealer namens Barkeeper. Liebe Staatsdiener, ich mag nur mal Gras lieber. Denn die Gerichte überfüllt wegen den Kiffern. Eure Maßnahmen gegen sie greifen ganz sicher nicht, ob es wollt oder nicht. Ja, es wird gekifft, ob Verbot oder nicht. Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung ist klar.
Kiffen ist nicht kriminell, Kiffen ist normal.
Kiffen tut nicht weh, ein Kiffen ist kein Mord. Wir wollen
Entkriminalisierung sofort.
Ich seh mich schon mit Pflanzen in meinem Garten. Ich will nicht mehr
warten.
Also macht es legal und zwar jetzt gleich, was ihr da abzieht.
Es ist eine Frechheit.
lieber Staat. Deine Bürger inhalieren Gras. So viele Anzeigen, so viel Papierkram. Ressourcen werden verschwendet, eure Jagd auf uns muss enden. Leute werden abgestempelt, manche landen in den Zellen. Komm, wir gehen auf Käferjagd, da sind wir sicher, ja. Die sind nicht gefährlich und gut für die Statistik, ja. Jugendliche testen ihre Grenzen aus. Kiffen macht sie kriminell, die Akte kriegt einen Stempel drauf. Abgefuckte Drogenorte, nachts im Park das Dope besorgen. Und der Staat weiß genau, dort kann man nicht nur Dope besorgen. Ja, ja, so tickt halt der Rechtsstaat. Friedliche Bürger macht er zu Verbrechern. Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung liegt klar.
Kiffen ist nicht kriminell, Kiffen ist normal.
Kiffen tut nicht weh, ein Kiffen ist kein Mord. Wir wollen
Entkriminalisierung sofort.
Ich seh mich schon mit Pflanzen in meinem Garten.
Oh yeah.
Ich will nicht mehr
warten.
Also macht es legal und frei jetzt gleich, was ihr da abzieht.
Es ist eine Frechheit. Schaut nach Kanada, schaut in die Vereinigten Staaten. Hört auf, Menschen zu verfolgen, weil sie den Umgang mit Cannabis pflegen wollen.
Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung liegt klar.
Kiffen ist nicht kriminell, Kiffen ist normal.
Kiffen tut nicht weh, ein Kiffen ist kein Mord. Wir wollen
Entkriminalisierung sofort.
Ich seh mich schon mit Pflanzen in meinem Garten. Ich will nicht mehr
warten.
Also macht es legal und frei jetzt gleich, was ihr da abzieht.
Es ist eine Frechheit.
Haltet eure Versprechen und legalisiert endlich.
So, das war, ja, wie heißt das Lied gleich, Legalisierung jetzt, oder wie? Einen Moment. Ja, Entkriminalisierung sofort, so heißt es. Und ich habe gerade im Anschluss nur noch dieses andere Lied gehört von dem gleichen Künstler Green, der damit mitsingt, zusammen mit Müller eben. Das war auch sehr schön. Wald heißt dieses Lied und da hieß es: Ich wünsche mir eine Welt, in der Tiere nicht geschlachtet werden und Bäume nicht gefällt und in der nur die Guten an der Macht sind und keine Armut. Und das ist ja auch immer wieder, was ich mir wünsche. Die Grundsteinlegung dieses Podcasts ist eben dieser Name: Tischlein, deck dich. Es geht ums Materielle. Wir brauchen alle erstmal was zu essen und es ist auch schön, wenn der Tisch gut aussieht, wenn er schön gedeckt ist, wie es in diesem Märchen von den Gebrüdern Grimm war, dass der Tisch sich selber gedeckt hat. Die Tischdecke ist einfach aus dem Nichts, hat sie sich erschaffen, hat sich da drüber gelegt über den Tisch. Der Tisch natürlich auch aus dem Nichts ins Sein gesetzt und dann die ganzen Speisen und Schüsseln. Erlesenste, exquisiteste Mahlzeitenwunder also serviert. Und so wäre es einfach schön, aber andererseits auch langweilig. Ja, aber was gäbe es dann noch zu tun? Der Mensch muss eben arbeiten und ja, das kann ihn erst befriedigen. Das Wechselspiel, die Dialektik aus Arbeit und Konsum dann wieder. Arbeit und sich das Produkt der Arbeit dann aneignen. Hier eignen sich aber andere an in diesem System des Kapitalismus. Aber das ist ja alles bekannt. Will mich nicht in die Grabenkämpfe der letzten Jahrhunderte verstricken etc. Ich gehe hier voran und schaffe mein eigenes Werk mit dem Sexkommunismus. Oder wie auch immer man mein Ziel begrifflich einordnen mag. Der Liebessozialismus. Lesen wir deshalb hier hinein in Platons Werk, das Gastmahl. Da waren wir stehen geblieben. Das hat sich jetzt ganz schön zerstückelt. Schon in den 30er Folgen hatte ich angefangen, Folge 35, 36, etc. Dann Folge irgendwann in den 90ern nochmal Agathon-Kapitel vorgelesen, 92, was glaubt. Das klingt ein bisschen lächerlich, sagte ich da, was ich euch hier sagt, aber dann passt dieses Kapitel hier ganz gut über Agathon. Und Platon hat sich also ja vielleicht auch schon über genau die Fragen Gedanken gemacht, über die ich heute immer wieder stolper. Oder vielleicht über ähnlich, in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext, klar. Die griechische Gesellschaft ist nicht ganz vergleichbar, aber eben doch in den Grundstein, die sie ja schon für unsere Kultur legte und die ganzen Worte, die da erhalten sind, ja, dass sich da die Griechen einfach diese Insel erschaffen haben, sagte Hax, obwohl sie so eingezwängt waren zwischen der asiatischen Despotie, Persien etc. Und ja, es gab einfach vor ihnen nicht das Wahre, das Gute und das Schöne. Das haben sie alles aus sich heraus erfunden. Und ja, also es ist sehr beeindruckend. Ist ja wirklich, also, was man da auf was für Gedanken man da kommen konnte, in so einer fortentwickelten politischen, ökonomischen, sozialen Landschaft, also wahrscheinlich die Idee der Gleichheit, der Demokratie eingepflanzt ist, der Teilhabe aller am gesellschaftlich Produzierten oder eine Entscheidung zu Krieg und Frieden, zu Strategie und ja, und so weiter. Und ja, ist ja doch, also jetzt aber lese ich da am besten einfach rein, dass sich um ein langes Kapitel handelt. Wir sind nun bald am Ende angekommen. Ich habe ja nicht alle Kapitel vorgelesen, was ich vielleicht sollte. Aber machen wir hier erstmal bündig weiter im Anschluss an Agathons Rede. Also, er hat geredet und Sokrates war aber nicht ganz zufrieden mit dem, was er gesagt hat. Erinnern wir uns kurz, was Agathon sagte. Er hat den Gott der Liebe gelobt, dass er den Frieden und die Eintracht setzt zwischen den Göttern. Und bevor er da war, sind sie immer in Zänkereien verfallen, in Streitigkeiten. Aber sobald Eros dazukommt, gibt es diese Händel zwischen Göttern nicht mehr. Wo die Liebe ist, da herrscht Einigkeit und jeder Zwist verblasst da vor ihrem Anblick. Und so weiter und so fort. Ja, die Liebe, die ist die Jüngste. Der Eros soll eben deshalb der Jüngste der Götter sein, weil er erst so spät dann geboren wurde und hinzukam. Und der Schönste, der Beste, ja, von allem und von vielen der Urheber. Und dann sagt er etwas dichterischen, ist es noch Agathon, unter den Menschen Fried und spiegelnde Glätte der Meere, dem Meere, Schweigen der Stürm und erfreuliches Lager und Schlaf für die Sorgen. Ja, da will man schon so ein bisschen einschlafen. Das entspannt. Schön, aber jetzt gehen wir über zum nächsten Kapitel. Diese Rede sprach also Agathon: O Phaedros, sei von meinetwegen dem Gotte dargeboten. Teils spielenthaltend, teils auch ziemlich ernst nach bestem Vermögen. Sokrates. Verschiedenheit seiner auf das Wahre gerichteten Lobrede vom Scheinlob der anderen. Das also ist die Überschrift. Ah, da kommt erst im nächsten Kapitel die Widerlegung von Agathon. Oder hatte ich das damals schon vorgelesen, aber ist ja egal. Nachdem nun Agathon also gesprochen, sagte Aristodemos, seien die Anwesenden alle in lauten Beifall ausgebrochen, wie angemessen der Jüngling geredet sich selbst und dem Gotte. Da habe nun Sokrates gesagt, zum Eriximachos sich wendend, dünkt dich nun wohl, o Sohn des Akumenos, dass ich schon lange um unnötige Not mich geängstigt habe, sondern nicht vielmehr, dass ich weissagend, was ich vorhin sagte, gesprochen, dass nämlich Agathon bewunderungswürdig reden, ich aber keinen Rat mehr wissen würde? Dies eine, habe Eriximachos gesagt, scheinst du mir weissagend gesprochen zu haben. Dass Agathon gut reden würde, dass du aber keinen Rat wissen werdest, glaube ich nicht. Und wie doch, du Glücklicher, habe Sokrates gesagt, sollte ich nicht ratlos sein und jeder andere, welcher reden sollte, nachdem eine so schöne und reich verzierte Rede gesprochen worden? Und wenn auch das Übrige wohl nicht alles ebenso bewundernswert gewesen ist, aber die Schönheit der Wörter und Redensarten am Ende, welcher Hörer ist nicht über diese erstaunt? Denn ich wenigstens, wenn ich bedenke, wie gar nicht ich imstande sein werde, auch nur von weitem etwas so Schönes vorzutragen, wäre vor Scham beinahe entwischt, wenn ich nur irgendwohin gekonnt hätte. Denn gar an den Gorgias hat die Rede mich erinnert, so dass mir ordentlich jenes Homerische begegnet ist. Mir ward bange. Agathon möchte das gorgische Haupt, das Gewaltige im Reden, am Ende seiner Rede gegen meine Rede loslassen und mich selbst zum Steine verstummen machen. Und da habe ich denn gemerkt, wie lächerlich ich war, als ich euch versprach, wenn die Reihe an mich käme, mit euch, dem Eros, eine Lobrede zu halten. Und als ich sagte, dass ich gewaltig wäre in Liebessachen, da ich doch gar nichts von der Sache verstand, wie man, wie es auch immer wäre, loben müsse. Ich dachte nämlich in meiner Einfalt, man müsse die Wahrheit sagen in jedem Stück von dem zu Preisenden. Dies also müsse man vor sich haben, und das Schönste davon auswählend, müsse man es auf das Schicklichste zusammenstellen. Und ich wusste mir gar viel damit, wie gut ich reden würde, als verstände ich, was es eigentlich hieße, irgendetwas loben. Das war aber, was es scheint, gar nicht die rechte Weise, etwas zu loben, sondern darin besteht sie, dass man der Sache nur so vieles und Schönes beilege als möglich, möge es sich nun so verhalten oder nicht. Und ist es auch falsch, so ist nichts daran gelegen. Denn es war wohl vorher festgesetzt, wie es scheint, jeder von uns solle sich das Ansehen geben, den Eros zu lobpreisen, nicht ihn wirklich lobpreisen. Deshalb, meine ich, habt ihr alles zusammengesucht und dem Eros beigelegt und sagt, ein solcher sei er und solches bringe er hervor, damit er nur auf das Schönste und Vortrefflichste erscheine. Offenbar nämlich denen, die ihn nicht kennen, denn denen, die um ihn wissen, wohl nicht. Ja. Ja, weiter. Und so ist es doch eine schöne und prächtige Lobrede. Ich aber kannte gar nicht diese Weise des Lobes, und ohne sie zu kennen, versprach ich, auch in der Reihe ihn zu loben. Die Zunge hat also versprochen, die Seele aber nicht. Es unterbleibe also, denn ich halte nun keine Lobrede nach dieser Weise. Ich könnte es auch nicht. Indessen die Wahrheit, wenn ihr wollt, die will ich euch wohl sagen nach meiner Art, nicht wie eure Reden waren, damit ich kein Gelächter bereite. Sieh also zu, Phaidros, ob du eine solche Rede auch gebrauchen kannst, was wahr ist vom Eros sagen zu hören, aber in Redensarten und Wortstellungen, wie sie sich eben fügen wollen. Phaidros nun, sagte er, und die anderen hätten ihn geheißen, zu reden, wie er selbst glaubte, dass man reden müsse, gerade so. Noch musst du mir, o Phaidros, habe er gesagt, auch erst vergönnen, den Agathon einiges wenige zu fragen, damit ich hierüber mit ihm einverstanden, als dann weiterrede. Ich vergönne es, habe Phaidros gesagt, frage ihn nur. Darauf habe dann, erzählte er, Sokrates so ungefähr angefangen. Widerlegende Prüfung des Agathon. Der Eros als Liebe zum Schönen und Guten ist selber dessen bedürftig. Das war nun die Vorrede. Ja, aber kurz noch ein Wort zu der hier und dann zur Widerlegung des Agathon. Sokrates sagt hier also, dass er nicht ganz einverstanden ist mit der Art und Weise, wie seine Vorredner gesprochen haben. Dass er hier also eine Fundamentalkritik anbringt, beziehungsweise sagt er nun gut, wenn die Mehrheit es so sieht und die Begriffe so definiert nach ihrem Dünken, dann ist es wohl so, dass man so zu loben hat. Dann ist das eben der Begriff des Lobens, dass man sagt, man nimmt sogar noch Sachen hinzu, die der zu lobenden Sache gar nicht in Wirklichkeit angehören und stellt alles nur heraus, was man nur irgendwie imaginär herbeischaffen kann. Ja, sagt Sokrates, dann ist das eben die richtige Weise des Lobens. Und ich bin hier demütig und sage euch, dass ich davon eben nichts verstehe. Und sagt er dann, ich will auf die Rede verzichten. Ja, Leute, ich kann mich nicht mit euch messen, mit eurem hohen Niveau des Lobens hier. Und dann sagt er aber, indessen die Wahrheit, wenn ihr wollt, die will ich euch wohl sagen, nach meiner Art, nicht wie euren Reden waren, damit ich kein Gelächter bereite. Und dann, ja, sagt er, also sieh zu, Phaidros, ob du so eine Rede akzeptieren könntest, wo ich einfach die Wahrheit sage. Und dann sagt Phaidros und die ganzen anderen Teilnehmer am Gastmahl, ja, er spricht doch einfach so, wie es dir gerade passt, wie es dir in den Kopf kommt. Ja, und dann sagt Sokrates, okay, dann. Und dann aber will ich auch noch Gelegenheit haben, jetzt erstmal Agathon zu befragen über seine Rede. Ja, das ist ja schön. ein kurzer Kommentar nur noch in Lacan. Begleitet mich natürlich immer, weil er dieses wunderbare Werk, die Übertragung geschrieben hat, oder gesprochen hat damals im Seminar, was dann aufgezeichnet wurde und in Textform gegossen. Und es ist einfach ein Kommentar, beziehungsweise der erste Teil davon ist einfach ein Kommentar dieses Gastmals und auf die Psychoanalyse übertragen. Aber sehr interessant sind Lacans historische Kenntnisse, eben, dass er sagt, damit ich kein Gelächter bereite, sagte er Sokrates. Also Platon lässt Sokrates das sagen. Platon, der Autor dieses Werks ist, und hier über seinen großen Meister und Lehrer Sokrates schreibt, der aber schon tot ist zu dem Zeitpunkt, der verurteilt wurde zum Tode, weil er die Jugend aufgewiegelt haben sollte. Und das ist natürlich schon verständlich, wenn wir da diese Reden hören, wie sich Sokrates da vernehmbar über die anderen Teilnehmer lustig macht, wenn er eben so dann auch auf dem Marktplatz redet, ja, das wird sich gegen die politischen Autoritäten richten. Und wer könnte sagen, war Athen im Recht oder nicht? Bei Hax hieß es, er sei vielleicht ein persischer Agent gewesen. Das sind dann diffizile Fragen. Ja, was? Das ist eben immer wieder die Macht des Staates. Und wo aber die Volksmassen, wie Lacan sagt, werden dann nicht den kleinen Finger rühren auf dem Terrain der Justiz. Ja, da wird es eben so ablaufen und exekutiert werden. Und damals musste er sterben, aber sein Verbrechen war eben einfach nur den Gang der Dinge in Frage gestellt, sondern einfach diese Frage gestellt. Und warum geht alles so, wie es geht? Und das muss der Staat natürlich unterbinden. Und sagen, nee, es ist doch klar, es muss so gehen. Wer da widerspricht, der muss weg. Aber ja, wichtig ist hier dieses, damit ich euch kein Gelächter bereite, weil davor hat ja nämlich am Anfang Pausanias gesprochen. Die Rede können wir dann vielleicht auch, aber die ist nicht so interessant inhaltlich, nur eben, dass Lacan da eine Psychologie des Reichen herausliest, weil Pausanias ein sehr reicher Bürger ist. Und diese Rede ist aber ein bisschen lächerlich, weil Pausanias da die Objekte so abschätzen will, welcher Liebhaber ist würdig. Es geht eben in der griechischen Liebe zuerst um, man ist da die Liebe zu Jünglingen, zu schönen Knaben gemeint. Es war eben damals diese Homosexualität normalisiert und auch zu Jüngeren. Das waren andere kulturelle Normative, die wir aus heutiger Sicht dann nicht mehr verstehen oder auf die Jetztzeit übertragen können, aber die wir ja trotzdem für in der Zeit so als gegeben akzeptieren können, als Teil ihrer Kultur. Wie auch immer man das dann beurteilen mag. Aber ja, und Pausanias Rede ist also ein bisschen lächerlich. Er sagt, redet ständig davon, wer ist denn hier der zu Schätzende, wie zeigt sich daran, dass ein Liebhaber oder der Liebende, der erstmal der Buhler ist und sich annähert, den Hof macht, wie zeigt sich, dass der überhaupt würdig ist und so weiter. Da muss man ganz genau hinschauen, sagt er. Und die höhere Liebe, die ist für wirklich diese Elite, die kommt in den Genuss der uranischen Liebe. Und dann gibt es noch die andere Liebe, die der Venus, sagt er irgendwie. Und ja, da soll sich halt der Plebs, der Pöbel, damit abfinden. So irgendwie endet dann seine Rede. Ja, da mögen die halt mit der schlechteren Liebe Vorlieb nehmen. Aber diese höchste Liebe ist nur für die, die zu wählen und zu unterscheiden wissen und sich tugendhaft sein in der Liebe. Und das ist so lächerlich. Aus Platons Sicht sagt uns also Lacan, das ist seine Interpretation, dass deshalb auch Aristophanes im Anschluss an diese Rede lachen muss und sich dadurch ein Niesen herausbildet. Er muss ständig niesen und dann sagt er kann nicht reden und muss den anderen vorlassen. Ja, weiß nicht, das war jetzt schon ein bisschen weiter vorne. Muss den anderen vorlassen. Aber das war eben sehr wichtig, sagte Lacan, für die Deutung, warum hatte Aristophanes oder er diesen Schluck auf und mit dem Niesen hat es dann geheilt. Warum also war das so? Eben aus dem Grund, dass er da lachen musste und dass Platon uns das zu verstehen geben wollte, ja. Das war jetzt lächerlich, das war jetzt nicht ernst gemeint, sondern da hat er halt so diesen Pausanias persifliert. Und Aristophanes, also der komische Dichter, kriegt sich dann kaum mehr ein. Aber nun machen wir weiter in der Sokrates-Rede. Es wird hier nur ein bisschen stickig und heiß dann. Aber egal. Ich mache einfach weiter. Und ja, also die hier wieder eine Anspielung aufs Lachen, das irgendwie zu diesem Zeitpunkt zur Sokrates-Rede schon ganz normalisiert ist, zu sagen, ja, die ein oder andere Rede, die könnte schon mal Gelächter oder innere Lachanfälle bereitet haben. Ja, dann hier weiter. Also, lieber Agathon, sehr gut scheinst du mir deine Rede eingeleitet zu haben, als du sagtest, zuerst müsse man den Eros selbst darstellen, welche artig er ist, und hernach seine Werke. Dieser Anfang ist mir gar recht. Wohlan, da du auch das Übrige so schön und herrlich vorgetragen hast von dem Eros, welche Art er ist, so sage mir doch auch dieses, ob Eros auch ein solcher ist, dass er jemandes Liebe ist oder niemandes. Ich frage aber nicht etwa, ob er von einem Vater oder einer Mutter ist, denn lächerlich wäre die Frage, ob Eros eines Vaters oder einer Mutter Liebe ist, sondern wie, wenn ich eben nach einem Vater selbst fragte, ob ein Vater jemandes Vater ist oder nicht, du gewiss sagen würdest, wenn du anders ordentlich antworten wolltest, allerdings wäre ein Vater Vater eines Sohnes oder einer Tochter oder nicht. Freilich, hätte Agathon geantwortet, nicht auch ebenso die Mutter? Auch das hätte er zugegeben. Wohl, hätte Sokrates gesagt, antworte nur noch ein weniges mehr, damit du besser verstehst, was ich will. Wenn ich nun frage, wie ein Bruder, ist er auch das, was er ist, ein Bruder von jemand oder nicht? Allerdings, habe er gesagt, doch von einem Bruder oder einer Schwester. Das habe er bejaht. Versuche denn, dasselbe auch von der Liebe zu sagen. Ist die Liebe von nichts oder etwas? Freilich von etwas. Dieses nun, habe Sokrates gesagt, halte noch bei dir fest in Gedanken, wovon sie Liebe ist, und sage mir nur so viel, ob die Liebe das, dessen Liebe sie ist, begehrt oder nicht. Allerdings, habe er gesagt, und ob sie wohl schon habend, was sie begehrt und liebt, es begehrt und liebt oder es nicht habend? Nicht habend, wie es ja scheint, habe er gesagt. Überlege nur, habe Sokrates gesagt, ob es nicht statt zu scheinen vielmehr notwendig so ist, dass das Begehrende begehrt, wessen es bedürftig ist, oder nicht begehrt, wenn es nicht bedürftig ist. Mir wenigstens, Agathon, schwebt es gar wunderbar vor, dass dies notwendig so ist. Und dir wie? Auch mir, habe er gesagt. Wohl gesprochen. Wünscht also wohl jemand, der groß ist, groß zu sein, und der stark ist, stark zu sein? Unmöglich nach dem Eingestandenen. Denn der es schon ist, wäre ja dessen nicht bedürftig. Richtig gesprochen. Denn wenn ein Starkseinender stark sein will, oder ein Schnellseinender schnell, oder ein Gesundseinender gesund, dann vielleicht könnte jemand hiervon und von allem dergleichen meinen, dass auch die schon solche sind und dies schon haben, doch dieses, was sie haben, auch begehren. Damit wir nun nicht irre werden, deshalb eben sage ich, dass doch diese, o Agathon, wenn du Acht hast, jegliches von diesen Dingen für jetzt notwendig haben, was sie haben, sie mögen es nun wollen oder nicht. Und wer könnte das nun wohl noch begehren? Sondern wenn einer sagt, ich, der ich gesund bin, will gesund sein, und ich, der ich reich bin, will reich sein und begehre also das, was ich habe, so würden wir ihm sagen, nämlich du, der du Reichtum besitzt und Gesundheit und Stärke, willst eben dies auch in der folgenden Zeit besitzen. Denn in der jetzt gegenwärtigen, magst du es nun wollen oder nicht, hast du es schon. Überlege also, wenn du sagst, ich begehre das Vorhandene, ob du etwas anderes meinst als dieses. Ich will, dass das jetzt Vorhandene mir auch in künftiger Zeit vorhanden sei. Nicht wahr? Das würde er zugeben. Das habe Agathon bejaht. Darauf habe Sokrates gesagt, also auch dies heißt dasjenige lieben, was noch nicht bereit ist und man nicht hat, wenn einer wünscht, dass ihm auch für die künftige Zeit das erhalten bleibe, was er jetzt besitzt. Freilich, habe er gesagt, also auch dieser und jeder andere Begehrende begehrt das noch nicht Vorhandene und nicht Fertige, und was er nicht hat und nicht selbst ist und wessen er bedürftig ist. Solcherlei also sind die Dinge, wonach es eine Begierde gibt und eine Liebe. Freilich, habe er gesagt. Wohlan denn, habe Sokrates gesprochen, lasst uns das Gesagte zusammenrechnen. Nicht wahr? Liebe ist zuerst Liebe zu etwas und dann Liebe zu dem, wonach jemand ein Bedürfnis hat. Ja, habe er gesagt. Hierzu nun erinnere dich dessen, worauf du in deiner Rede sagtest, dass Eros ginge. Oder wenn du willst, will ich dich erinnern. Ich glaube nämlich, du sagtest so ungefähr, dass die Angelegenheiten der Götter sich geordnet haben durch die Liebe zum Schönen, denn zum Hässlichen gäbe es keine Liebe. Sagtest du nicht ungefähr so? Das sagte ich freilich, habe Agathon gesagt. Und ganz annehmlich war das gesprochen, Freund, habe Sokrates gesagt. Und wenn sich dies so verhält, wäre dann die Liebe nicht Liebe zur Schönheit, zur Hässlichkeit aber nicht? Das gestand er. Und eingestanden ist doch das, wessen man bedürftig ist und es nicht hat, liebe man. Ja, habe er gesagt. Bedürftig also ist Eros der Schönheit und hat sie nicht? Notwendig, habe er gesagt. Und wie? Dass der Schönheit Bedürftige und sie keineswegs Besitzende, sagst du etwa, sei schön? Nicht füglich. Behauptest du also noch, dass Eros schön sei, wenn sich dies so verhält? Darauf habe Agathon gesagt, ich mag am Ende wohl nichts von dem verstehen, o Sokrates, was ich damals sagte. Gar recht magst du darin wohl haben, o Agathon, habe er gesagt. Aber die Kleinigkeit sage mir noch, dünkt dich nicht das Gute auch schön zu sein? Mich dünkt es so. Wenn also Eros des Schönen bedürftig ist und das Schöne und das Gute schön ist, so wäre er ja auch des Guten bedürftig. Ich, habe gesagt, o Sokrates, weiß dir wenigstens nicht zu widersprechen, sondern es soll so sein, wie du sagst. Freilich wohl der Wahrheit, habe gesagt, o geliebter Agathon, vermagst du nicht zu widersprechen. Denn dem Sokrates, das ist gar nichts Schweres. Richtig. Hier identifiziert sich Sokrates also schon mit der Wahrheit, beziehungsweise sagt er, durch mich spricht die Wahrheit, aber ich bin ja nicht die Wahrheit. So wie ich am Anfang meinte, ich will ja auch in meinem privaten Space bewahren. Ob ich jetzt dieses Postulat aufstelle, hier die Wahrheit zu verbreiten, da will ich mich nicht festlegen, ne, in diesen unsicheren Zeiten in der Postmoderne. Lieber nicht festlegen. Die Wahrheit, oder wie ist da die Mixtur mit dem Schönen? Muss man da einen Kompromiss eingehen zwischen Wahrheit und Schönheit? Naja, dieser Sex war jetzt ein bisschen anstrengend zum Schluss, aber er beginnt damit, dass Sokrates dem Agathon auflegt, sich zu präzisieren und ihm sagt, ja, aber du hast immer von der Liebe geredet, aber sag mir einfach, ist die Liebe Liebe zu etwas oder Liebe zu nichts? Und das Agathon natürlich ja zu etwas. Und dann kommt Sokrates auf diese ganzen Beispiele, halt irgendwie bizarr hört sich das an. Auf den Bruder, den Vater, ja, der Vater, der ist nicht einfach Vater. Das ist keine metaphysische Eigenschaft von einer Person, Vater zu sein, sondern du bist Vater, wenn es diese andere Person gibt, die real existiert, oder klar, könnte auch schon gestorben sein, aber ja, lassen wir das mal beiseite. Diesen Sonderfall, dann existierte diese Person ja auch für eine Zeit lang oder nur im Mutterleib, aber irgendwie ist es so, da ist dieser andere, der existierte. Also du bist Vater von jemandem oder Mutter von jemandem und genauso, der Bruder ist Bruder von einem Bruder oder einer Schwester. So eben die Mutter von einem Sohn oder einer Tochter oder ja, noch anderen Geschlechtern. Aber es muss eben diesen anderen geben. Darauf legen sie sich hier fest. Und nun aber, ja, dann geschieht etwas Bemerkenswertes, nämlich das. Dann kommt er also auf die Liebe und sagt, also auch die Liebe irgendwie sagt Lacan, dass dann dieses Wort der Liebe durch Begehren ersetzt wird. Das ist jetzt von einem Begehren die Rede. Also auch die Liebe begehrt, da muss es dieses andere geben, was man begehrt. Und ja, halte das in deinem Geist fest, sagte er da irgendwie am Anfang. Jetzt denke dann, die Liebe ist lieb von etwas. Ja, halte das irgendwie fest. Von was ist die Liebe? Und dann diese weitere Präzisierung. Also die Liebe sehnt sich nach dem Schönen oder Eros bedarf also des Schönen und hat es also nicht, das ist dann eine Paradoxie oder Aporie, in die er sich verstrickt, dass er sagt, ja, aber irgendwie Eros dachte man, ist doch schön, die Liebe ist schön, aber nein, wenn sie die Liebe begehren muss oder die Schönheit begehren muss, dann ist die Liebe nicht schön, ist also hässlich sozusagen. Und sie ist auch nicht gut, sagt er dann am Schluss, bevor es abbricht. Aber wichtig ist hier, wichtiger ist mir eigentlich noch diese Präzisierung, nämlich der sagt, ich will Gesundheit. Ja, was ist das denn, wenn er jetzt schon gesund ist? Dann begehrt, kann er das ja irgendwie nicht begehren, sagt Sokrates uns hier. Ja, wie soll das gehen? Man kann auch nichts begehren, was man schon hat. Das ist auch ein sehr diffiziler Fall für die Liebesbeziehung natürlich. Wie ist das dann in der Ehe? Da wirft Platon vielleicht wirklich diese Fragen des Sexismus aus. Ja, wie ist das? Natürlich kann man da nicht gleich begehren, wenn man schon in der Beziehung ist oder irgendwie das jahrelang sich so eingespielt hat und ja, man ja auch diese Sicherheit hat, an der Seite des anderen zu sein, was ja auch schön ist andererseits. Aber andererseits, dann hat man es ja schon. Also man begeht doch eigentlich Dinge, die noch fern sind. Und so präzisiert also Sokrates hier und sagt, ja, das ist dann, das heißt dann, also wenn einer sagt, ich will gesund sein, obwohl er schon gesund ist, dann heißt das übersetzt nur, er begehrt, er will in Zukunft auch noch gesund sein. Genauso ein Reicher, der sagt, ich will reich sein, obwohl er schon reich ist, der sagt, ich will, dass mir dieser Reichtum in Zukunft erhalten bleibt. Und so ist diese Präzisierung, sagt er, ist also eine Ungenauigkeit der Sprache, dass man das nicht so genau festhält. Ne? Und ja, irgendwie bizarr. Was hat es damit jetzt auf sich? Also es geht irgendwie um die Konkretisierung, sozusagen von der abstrakten Idee der Liebe, die Dinge, den Blick runterzulenken auf die Erde, auf das materielle Sein. Und irgendwie zu sagen, es gibt ein konkretes Ding, es gibt irgendwie ein konkretes, worauf das Begehren so anspringt. Und ja, was es so heiß macht. Aber ja, ich glaube, das war genug an der Stelle. Ich bin mich gerade nicht mehr in der Lage, ich muss mal kurz durchlüften, oder so ist es so stickig den ganzen Tag heute schon. Ja, es ist aber wunderbar, dieser Sommer, habe ich gedacht, das war ja doch richtig, was da über Deutschland sagt. Ah ja, und Heine haben wir ja auch noch da. Vielleicht ist das dann etwas leichtfüßiger zum Ausstieg. Aber ja, also es ist ganz richtig, es ist ganz schön, dieses Land im Sommer, nicht wie in Russland, wie es heißt, die Sommer sind dann oft so kurz und ja, heiß und dann aber wieder der Winter gleich. Schrecklich stelle ich mir das vor, da ja England das einfach gebeutelt ist da von den klimatischen Bedingungen, geografisch, politisch. Aber ja, solidarische Grüße hier an alle russischen Hörer oder wie auch immer, die sich identifizieren mit dieser Nationalität. Und ja, damit spiele ich jetzt erstmal ein Liedchen. Ja, das war jetzt mal wieder heißt sie gleich die Lana Del Rey, klar. Ja, und ich bin schon ein bisschen durch, ja. Einfach erschöpft, ermüdet und habe jetzt aber hier durchgelüftet, das Fenster offen gelassen. Immerhin ein bisschen frische Luft, aber ja, das Wetter ist dann manchmal auch drückend so. Wenn ich gewittert bin, dann merke ich es. Ich bin auch so eine empfindliche Maschine. Bin eine empfindliche Maschine, wie es damals hieß in diesem Text von Hux über den Künstler. So fühle ich mich auch. Und ja, Folge 100 war auch so meine Selbstversicherung als Künstler, dass ich mir irgendwie dachte, wow, was ich alles schreiben kann, da kann ich mir auf die Schulter klopfen. Klar, ich kann es noch nicht gut ordnen, komponieren in ein vollständiges Werk, aber immer ein paar Fragmente so einfach wild zusammenschreiben. Ja, das kann ich doch ganz gut. Also das hat doch schon mein Selbstbewusstsein auch enorm gestärkt. Ja, aber dann hat es auch wieder eine ungute Note bekommen, eben wegen dieser Verwurstung. Da dachte ich dann, wie kann ich das zu Kapital machen? Was natürlich auch mein Interesse ist, ja, wie soll man sonst auch seine Ideen oder seine Kunst, seine Unterhaltungsliteratur an den Mann bringen oder die Frau oder wie auch immer, wenn doch, ja, das halt über diese Verlage gehen muss und das Schreiben ja doch sowas ganz Besonderes ist, was man auch nicht ganz ersetzen kann durchs Podcasten, das ist ganz klar. Ha. Aber jetzt lesen wir deshalb weiter in Heine. Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Wintermärchen, Wintermärchen. Ah, mir gerade auch schon auf die Zunge gegessen, während ich einen Apfel gegessen habe. Irgendwie, ja, bin ich in innere Disharmonie mit mir selbst. Ja, Kaputt 5. Und als ich an die Rheinbrück kam, wohl an die Hafenschanze. Da sah ich fließend den Vaterrhein im stillen Mondenglanze. Sei mir gegrüßt, mein Vaterrhein, wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht, mit Sehnsucht und Verlangen. So sprach ich, da hört ich im Wasser tief gar seltsam grämliche Töne, wie Hüsteln eines alten Manns, ein Brümmeln und weiches Gestöhne. Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, dass du mich nicht vergessen. Seit 13 Jahren sah ich dich nicht, mir ging es schlecht unterdessen. Zu biberig habe ich Steine verschluckt, wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker. Doch schwerer liegen im Magen mir die Verse von Niklas Becker. Er hat mich besungen, als ob ich noch die reinste Jungfer wäre, die sich von niemand rauben lässt, das Kränzlein ihrer Ehre. Wenn ich es höre, das dumme Lied, dann möchte ich mir zerraufen, den weißen Bart. Ich möchte fürwahr mich in mir selbst ersaufen. Dass ich keine reine Jungfer bin, die Franzosen wissen es besser. Sie haben mit meinem Wasser so oft vermischt ihr Siegergewässer. Das dumme Lied und der dumme Kerl, er hat mich schmählich blamieret. Gewissermaßen hat er mich auch politisch kompromittiert. Denn kehren jetzt die Franzosen zurück, so muss ich vor ihnen erröten. Ich, der um ihre Rückkehr so oft mit Tränen zum Himmel gebeten. Ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben kleinen Französchen. Singen und springen sie noch wie sonst, tragen noch weiße Höschen. Ich möchte sie gerne wiedersehen, doch fürcht ich die Persiflage. Von wegen des verwünschten Lieds, von wegen der Blamage. Der Alfred de Musset, der Gassenbub, der kommt an ihrer Spitze, vielleicht als Tambour und trommelt mir vor all seine schlechten Witze. So klagt der arme Vater rein, konnt sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort, um ihm das Herz zu heben. O, fürchte nicht, mein Vater rein, den spöttelnden Scherz der Franzosen. Sie sind die alten Franzosen nicht mehr, auch tragen sie andere Hosen. Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß, sie haben auch andere Knöpfe. Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, sie senken nachdenklich die Köpfe. Sie philosophieren und sprechen jetzt von Kant, von Fichte und Hegel. Sie rauchen Tabak, sie trinken Bier und manche schieben auch Kegel. Sie werden Philister ganz wie wir und treiben es endlich noch ärger. Sie sind keine Voltairianer mehr, sie werden Hengstenberger. Der Alfred de Musset, das ist wahr, ist noch ein Gassenjunge. Doch fürchte nichts, wir fesseln ihm die schändliche Spötterzunge. Und trommelt er dir einen schlechten Witz, so pfeifen wir ihm einen schlimmern. Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert bei schönen Frauenzimmern. Gib dich zufrieden, Vater rein, denk nicht an schlechte Lieder. Ein besseres Lied vernimmst du bald. Leb wohl, wir sehen uns wieder. Das war also der Gruß an den Rhein. Und es geht um irgendein Spötterlied. Damals ja in der politischen Situation, dass die Franzosen wieder abgezogen waren nach der Niederlage Napoleons 1815 und dieses Buch also in den 1840er Jahren erscheint. Und ja, der Rhein wünscht sich die Franzosen zurück. Irgendwie, aber ich weiß nicht, was das für ein Spötterlied war. Und Heine versucht hier nur den Rhein zu besänftigen und ihm zu sagen, ja, den knebeln wir irgendwie die Zunge diesem Spött. Und so ist, ja, aber jetzt wunderbar, dass es mal wieder regnet, weil es hieß, der Rhein ist auch schon ganz ausgetrocknet durch die Trockenheit. Jetzt, heute ist 20. Juli und es war wohl die letzten Wochen extrem trocken. Und ich weiß nicht, ob man das mit dem Klimawandel in Verbindung bringen kann. Ist ja eine Frage der Wissenschaft, da will ich mich nicht aus dem Fenster legen. immer wieder, ja, ist es so extrem. Extrem, wo man halt hinschaut, da geht es besonders extrem zu. Aber wir, ja, mit diesen wirren Worten möchte ich mich dann doch verabschieden, um das zum Ausdruck zu bringen. Was ja auch am Anfang der Folge 100 stand, was so wunderbar war. Ja, ich möchte zum Ausdruck bringen, wie ich auch schon fertig bin. Bin einfach fertig.